Es war immer schon da. Also ich habe als Kind schon Kinderkrimis gelesen. Also angefangen von Enid Blyton, Fünf Freunde. Ja, und keine Ahnung. Also es war einfach das, was mir damals schon am besten gefallen hat. Und dann kamen die ganzen Agatha Christie, Krimis.
So, Cozy Crime nennt man das, oder? Habe ich jetzt mal gehört.
Ja.
Ich fand diesen Ausdruck so schön.
Ja, wo halt, also dieses Cozy Crime ist halt dieses klassische, wo der Mord nicht detailliert beschrieben wird, wo man halt dann die Leiche findet. Ja, aber es ist alles sehr steril. Also nicht, ich sage immer, das Gegenteil ist nackt und zerhackt. Ja, wo die Autoren wirklich so ins Detail gehen und wo es halt eben auch so eher schuldige Ermittler gibt, also wie bei Agatha Christie, Miss Marple. Ja, die alte Dame, die gern dann, also wo es viel um Stricken und um Tee und um Gartenarbeit und so geht. Und das war natürlich dann irgendwas, was man halt schon als Jugendliche oder teilweise noch als Kind auch schon gut hat lesen können. Weil man eben nicht die Albträume kriegt davon. Ja, und
Und
so.
Fünf Freunde ist, glaube ich, eh so ein klassischer Einstieg auch in diese Detektivwelt,
Ja,
oder?
genau, und weil das halt bei mir so einfach klar war, dass mir das total gefällt, habe ich auch als Kind einmal zum Geburtstag von den Großeltern so einen Detektivkoffer gab es für Kinder, wo man eben so gelernt hat, wie man halt da beim Bleistift so die Mine abkratzt und dann mit dem Pulver Fingerabdrücke nehmen kann und mit Tixo und wie man mit Zitronensaft unsichtbare Tinte macht. Also es war einfach immer schon da. Und als ich dann selber das Bedürfnis gehabt habe zum Schreiben, war es irgendwie klar, dass es ein Krimi wird. Ich sage auch immer, Hut ab vor allen, die was anderes machen. Keine Ahnung, wie Spannung erzeugen. Im Krimi, sage ich, ist es relativ simpel. Man bringt wen um und hat sofort schon eine dramaturgische Frage, nämlich, wer war's? Oder mehrere dramaturgische Fragen, nämlich, wer war's? Warum musste die Person sterben? Ja, dann kommt der Ermittler aufs Parkett und dann fragt man sich, ja, wird er es schaffen, den Mörder zu fangen? Und ja, so hat man von Anfang an schon Gründe, die man dem Leser gibt, weiterzulesen.
Ja, das hatte ich jetzt bei deinem aktuellen Buch, bei Die Weiße Stunde auch, dass man natürlich, es passiert ja gleich am Anfang etwas, ein Mordfall. Ich
Ja.
glaube, so viel kann man über das Buch verraten. Aber trotzdem, ich glaube, so die Geschichte wird bei dir von so vielen anderen Dingen auch angetrieben. Erstens spielt es in einer komplett anderen Zeit, 1923 jetzt, glaube ich, im April sogar, ganz genau verortet, spielt der neueste Band dieser Reihe. Und da ist man ja mit einem Wien konfrontiert, das man ja so in dieser Form überhaupt nicht mehr kennt. War das auch so ein Grund, das in diese Zeit zu versetzen? Ich glaube, das ist jetzt mittlerweile der sechste Band in dieser Reihe, um die Leserinnen und Leser auch absichtlich in eine andere Welt zu entführen, weil das lernt man in Wien kennen, auch wenn man schon lange hier lebt, dass man natürlich in dieser Form gar nicht kennt.
Ja, also es hat mehrere Gründe. Erstens, historisch interessiert war ich auch immer, also ich habe Archäologie studiert und Frühgeschichte, um genau zu sein. Und ich mag das einfach gern, ja, auch so andere Zeiten zu erkunden. Hat natürlich aber sicher auch was damit zu tun, dass der Krimimarkt so wahnsinnig überfüllt ist. Ja, da gibt es so viele Neuerscheinungen jedes Jahr und es ist so irrsinnig schwierig, auch da ein bisschen rauszustechen. Und es kam einfach auch die Idee, mit den historischen Krimis sich da Alleinstellungsmerkmal zu erarbeiten und dem Leser eben auch den Mehrwert zu geben, dass es nicht nur Krimi ist, sondern eben auch Zeitreise in eine, wie ich finde, wahnsinnig spannende Zeit und auch eine wichtige Zeit, die so irrsinnig viele Parallelen hat zu heute.
Ich glaube, die Reihe setzt ja
19,
1919
ja.
ein, also knapp nur nach dem Ersten Weltkrieg. Und jetzt bist du bereits im Jahr 1923. Warum genau diese Zwischenkriegszeit, über die man ja, oder vielleicht genau deswegen, weil
Genau.
man über die man nicht so viel
Genau, also
weiß?
Frage schon beantwortet. Es ist so, ich weiß nicht, wie es bei euch im Geschichtsunterricht war. Also ich bin in der Hack gegangen in Vorarlberg und wir haben da überhaupt nichts drüber gelernt. Ja, ich meine, da war natürlich Geschichte auch nur Nebenfach, aber man hat so kurz mal die Habsburger Monarchie angerissen. Erster Weltkrieg, Zweiter Weltkrieg.
Ja, Ende. Es wurde wahrscheinlich vielleicht in ein paar Nebensätzen diese Zwischenkriegszeit erwähnt, aber so einen wirklichen Eindruck hat man, glaube ich, damals, also im Geschichtsunterricht, jetzt nicht davon bekommen.
Also ich glaube, es wäre natürlich eben auch zu viel, ja, weil ich denke, was muss Geschichtsunterricht leisten? Man hat nicht so viele Stunden und eigentlich muss man so von, ja, vom Urknall bis jetzt eben mit teilweise nur einer Stunde pro Woche.
Eigentlich absurd, oder?
Ja, völlig. Und viele legen natürlich dann Wert, keine Ahnung, auf die Renaissance und weil es halt viel, ja, noch mit Medizingeschichte und Kunstgeschichte und so zu tun hat und auf den Ersten Weltkrieg und auf den Zweiten Weltkrieg, also die großen prägenden Ereignisse, aber sehr, sehr wenig. Ja, vor allem, wenn man sich überlegt, dass der Geschichtsunterricht ja nicht nur auf Österreich sich fokussieren soll, sondern man lernt ja noch über die Entdeckung von Amerika und keine Ahnung, ja. So die Entstehung überhaupt der neolithischen Kultur, Zweistromland, bla bla bla. Also es geht sich bei weitem nicht aus. Und die Erste Republik in Österreich ist halt irgendwas, was da dann oft weggelassen wird aus Gründen oder nur halt angerissen.
Ja, und auch beim Lesen, was ich mir auf jeder zweiten, dritten Seite gedacht habe, auch irgendwie so ist, man weiß ja natürlich jetzt, wie es dann weitergeht mit dem Zweiten Weltkrieg und der aufkeimende Nationalsozialismus. Also das schwelt ja alles natürlich auch in deinen Büchern. Und das ist ja viel erschreckender als dieser eigentliche Mord, der natürlich auch brutal ist, oder mehrere Mordfälle eigentlich, muss man sagen. Aber
es sagen viele auch, dass das Wien von damals auch eine Hauptfigur ist. Also, dass das eigentlich genauso wichtig ist wie die Fälle selber. Und das finde ich eben auch. Und teilweise auch wahnsinnig erschreckend.
Ja. Kannst du kurz beschreiben, wie sich dieses Wien anfühlt?
Total kaputt. Es ist so weit weg von dem Wien von heute, das immer wieder zur lebenswertesten Stadt der Welt gewählt wird. Und es ist auch ganz weit weg von diesem anderen Wien, das man noch kennt, vor allem im Ausland, wo die Leute diese Sissi-Filme kennen oder so das, was der Wien-Tourismus auch vermittelt, ja, so Glanz und Gloria der Habsburger Monarchie. Und dazwischen gab es eben diese Epoche, wo Wien das größte Drecksloch war, das man sich nur vorstellen hat können. Also man muss sich das vorstellen, Wien war die Hauptstadt von einem Weltreich sehr lange. Also wir haben Österreich-Ungarn. Und also ich sage immer, es ist eine physische und eine psychologische Problematik, die da kommt. Psychologisch ganz sicher, man ist Bürger eines Weltreichs. Also vergisst man, dass Österreich-Ungarn war das zweitgrößte Land in Europa, was die Bevölkerungsanzahl angeht und das drittgrößte flächentechnisch. Und wir haben gehabt die sechstgrößte Seearmada der Welt. Ja, also mit Österreich-Ungarn hat man sich nicht angelegt. Und plötzlich bricht alles auseinander. Man schrumpft auf dieses kleine Würstchen, das man heute ist. Es gibt plötzlich Grenzen, wo vorher keine waren. Man hat keinen Zugang mehr zum Meer. Man hat keinen Zugriff mehr auf die großen Weideländer in Ungarn. Auf die ganze Kohle, also Braunkohle, Böhmen, Mähren, hat ein Land, das eigentlich fast nur so zum Großteil aus Alpen besteht, wo man nicht wirklich Landwirtschaft betreiben kann. Und die Leute waren komplett verzweifelt. Dann haben die Kronländer, die sich abgespalten haben, Zölle eingeführt. Ja, das ist, es gab plötzlich einen Mangel an allem. Also es gab nichts zu essen, es gab keine Medikamente, es gab keine Kleidung. Es gab Wohnungsnot, das hat damit zu tun gehabt, dass ganz viele österreichische Staatsbürger eben im Ausland gelebt haben. Oder damals war es noch nicht Ausland, wird aber plötzlich Ausland. Das heißt, die kommen alle zurück, die meisten eben nach Wien, wo der Wohnungsstandard, ja, das war vor dem großen sozialen Wohnbau, Es war nicht natürlich, dass Wohnungen Fenster gehabt haben, fließend Wasser. Ja, klassisch, wir kennen alle noch die Basene. Ja, und es haben teilweise 3, 4 Generationen in Einzimmerwohnungen gelebt.
Ja, auch wie es in einem Buch vorkommt, dass viele junge Frauen, die jetzt auch nicht alleine wohnen konnten, zum Beispiel in so Wohnkomplexen zusammengelebt haben und sich das geteilt haben.
Also das, was im Buch vorkommt, ist vor allem, das sind die Hausmädchen. Es war so ein Versuch, das Leid von denen zu lindern. Mhm. Also Hausmädchen waren meistens junge Mädchen vom Land, wo die Familien einfach gesagt haben, wir können nicht so viele Mäuler stopfen. Und die sind dann völlig unbedarft, ohne irgendwas nach Wien gekommen, haben bei reichen Leuten Anstellung gefunden und waren im Prinzip Sklaven. Mhm. Ja, die haben, wenn die einmal im Monat einen Tag frei gehabt haben, das war so die Regel, aber den Rest haben sie durchgearbeitet, waren irrsinnig schlecht bezahlt, haben kein eigenes Zimmer gehabt, haben teilweise in der Küche einfach schlafen müssen, am Boden oder ja in irgendeinem Abstellkammerl, wo man sich gerade einmal hat umdrehen können, waren den Herrschaften völlig ausgeliefert, weil sie gewusst haben, wenn sie vor die Tür gesetzt werden,
stehen sie auf der Straße.
Genau, dann sind die obdachlos. Und darum haben sie sich einfach nicht wehren können. Es gab dann oft die Problematik sexuelle Übergriffe von irgendwelchen Hausbewohnern, von Gästen, wenn die dann schwanger geworden sind, waren die Schande und sind auf die Straße gesetzt worden. Was dann doppelt problematisch war, weil sie einfach schwanger obdachlos waren. Und da gab es dann diese Vereinigung, die in einem ehemaligen Armenhaus eben so ein Heim gegründet hat, wo diese jungen Frauen einfach die Möglichkeit zumindest gehabt haben zu kündigen. Weil sie dort haben dann wohnen können, sie sind versorgt worden, bis sie was Neues gehabt haben.
So eine kleine Idee von Privatsphäre vielleicht auch für sich hatten. Auch wenn das sehr überwacht war und sehr...
Ja, aber es war einfach toll, man hat ihnen auch dort Weiterbildungsmöglichkeiten gegeben. Ich meine, alles natürlich in einem sehr kleinen Rahmen, aber sie haben sich Qualifikationen aneignen können, wodurch sie besser bezahlte Stellen haben finden können. Man hat ihnen, es gab Ärzte, die Aufklärungsarbeit geleistet haben, die sie versorgt haben. Also alles, was wir heute so als ganz normal sehen, war damals einfach...
Es geht genau 100 Jahre zurück, liegt das jetzt. Wie akkurat gehst du da eigentlich bei den Beschreibungen vor, auch als Historikerin, sage ich jetzt mal?
Ja, total, weil, also ich finde einfach, Leser, Leserinnen haben das verdient. Es wird auch alles gefunden, was nicht stimmt.
Wirklich?
Ja. Also historische Romane haben eine Leserschaft.
Eine spezielle Leserschaft.
Ja, einen gewissen Prozentsatz, die es dann auch wie so eine Aufgabe sehen, alles abzuklopfen. Also es gibt ja die, die einfach durchlesen, weil sie sich gut unterhalten fühlen. Dann gibt es die, die wirklich immer innehalten. Und alles, was ihnen dann so ein bisschen komisch oder speziell vorkommt, wird dann nachrecherchiert.
Legst du da auch so kleine Fallen aus, quasi schon jetzt bewusst für eine gewisse Leserschaft, die da sehr historisch interessiert ist?
Nein, das ist nicht, also wüsste ich auch nicht, wie ich das machen soll, aber ich probiere wirklich so akkurat wie möglich zu sein.
Ist das auch quasi, um dich als Autorin auch zu schützen, quasi und zu sagen, okay, das ist im bestmöglichen Fall ist das, stimmt das wirklich alles? Es können natürlich Fehler passieren, aber grundsätzlich versuche ich, einen guten Einblick zu geben in die Lebensrealität dieser Menschen von damals. Oder steckt auch noch mehr dahinter, dass du auch aufzeigen willst, okay, wie sah es das gesellschaftspolitisch aus? Du hast das eh schon skizziert, wie da auch die Lage der Frauen war natürlich. Oder spielt das so alles zusammen quasi?
Es spielt alles zusammen. Also ich probiere eben wirklich so einen Einblick zu geben, wobei es sich jetzt so bei jedem Buch auf einen anderen Faktor fokussiert. Also es geht zum Beispiel im ersten ganz stark 1919 auch um diese Nichtaufarbeitung von Kriegsverbrechen, die dann immer noch reingewirkt haben. Es geht im zweiten stark auch um so eine Sozialhygiene. Wo es drum gegangen ist, okay, wir haben also ein Riesenproblem, haben sie aufgezeigt, weil sie gesagt haben, die Männer, die in den Krieg gezogen sind, sind ja sehr viele nicht zurückgekommen oder sie sind verkrüppelt zurückgekommen oder sie sind psychisch beeinträchtigt zurückgekommen. Also das heißt, dieses ganze, also die Gesellschaft war sehr viel kranker, als sie vorher war. Und da gab es verschiedene Strömungen, die versucht haben, das zu reparieren, jetzt unter Anführungszeichen. Es war auch ganz, ganz spannend, wo es schon so ganz frühe, ja, sehr, sehr ungute Strömungen gegeben hat. Mhm. Also so mit den Volkskörper gesunden lassen, was ja dann
in weiterer Folge von den Nationalsozialisten
aufgenommen wurde wieder. Und da gab es zwei Strömungen. Mhm. Also die einen haben gesagt, wir müssen alle, die krank sind, die nicht lebensfähig sind, die nicht dazu beitragen, ausmerzen. Es gab aber auch eine andere Strömung, die gesagt hat, nein, wir müssen eigentlich versuchen, einfach, ja, da kam so ganz früh Fürsorge für Kinder auf, indem man sagt, okay, wir müssen uns um Säuglinge kümmern, ja, damit, und um Kinder, damit die eine ordentliche Entwicklung machen können, damit die nicht schon mit Kinderkrankheiten, die natürlich dann ins Erwachsenenalter, also das fand ich auch ganz spannend. Im Dritten geht es ganz stark um Frauenrechte, um Emanzipation, Feminismus. Und ja, so hat halt jedes Buch so seinen Schwerpunkt.
Ist das einmal dieser Schwerpunkt, ist der noch, setzt du dir den mal, bevor du zum Recherchieren und zum Schreiben beginnst, dass du sagst, okay, jetzt 1923 ist oder 1922 ist das und das, das sticht so heraus, das nehme ich mir mal so als großes Überthema her und darum konstruiere ich dann den Fall.
Mhm, genau, also ich fange immer an zu recherchieren, ganz viel über Zeitungen, Alter, und ich überlege halt immer, welcher Monat soll es sein. Da probiere ich eben auch immer so zum ein bisschen abwechseln, damit nicht immer es kalt ist und schneit oder heiß ist, so dass sie.
Ich glaube, im letzten gab es auch diesen Hitzesommer, oder? Oder war das schon vor zwei Büchern? Irgendwann gab es einen
Hitze. Das war der vierte, glaube ich.
Der vierte, okay.
Das sind auch ganz super interessante Sachen, zum Beispiel, dass Wien da wie ausgestorben war, beziehungsweise es war eine Stadt der Armen, weil die reichen Leute sind auf Sommerfrische gefahren oder auf ihre Landsitze, während einfach nur noch die Leute in Wien irgendwie waren, die müssen, bleiben haben müssen. Ja. Das waren meistens arme Leute, ganz, ganz interessant fand ich das auch. Na, und ich ließ dann einfach in Zeitungen, was war das, was damals einfach die Leute so umgetrieben hat. Was war das Thema? Was hat die Schlagzeilen
dominiert? Es ist ja auch interessant, weil so dein Ermittler, du oder August Emmerich und Ferdinand Winter, die sind ja natürlich irgendwie sehr unterschiedlich, weil der August Emmerich kommt aus einem Waisenhaus, wurde im Ersten Weltkrieg schwer verwundet, hat jetzt noch diese Traumata, die er mit sich herumträgt, träumt, glaube ich, auch öfters davon. Oder es kommen so Szenen in seinem Kopf, die von den Schlachtfeldern, wie er da so fast untypisch jetzt für deine Bücher durch die Toten wandert, bis zu den Knien, während der Ferdinand Winter ja aus dieser Aristokratie kommt und eigentlich ganz anders auftritt, ganz andere einen Start ins Leben hatte. Das ist ja auch ein Gegensatz, den man jetzt so nicht mehr kennt, der sehr faszinierend ist.
Ja, das habe ich so gemacht, damit ich eben einen Einblick auch geben kann in diese Lebensrealitäten von verschiedenen gesellschaftlichen Klassen, aber auch um aufzuzeigen, dass es damals eigentlich fast nur Verlierer gab. Mhm. Also hat eben auch Ferdinand Winter, der Adel hat ja damals diese Kränkung erlebt, dass man ihnen, also man hat ja den Adel abgeschafft.
Darf nicht mehr von Winter genannt
werden. Kommt vor. Das wird alles gestrichen. Ja. Der Adel hat auch sehr viel verloren, weil die große Inflation hat natürlich die Geldvorräte aufgefressen. Ja. Die großen Krisen während dem Krieg und auch der große Hungerwinter, gerade in Wien, wo die Leute gemerkt haben, du kannst alles, was sie haben und auf was sie stolz sind, diese Teppiche und das Gold und der Schmuck, das kann man alles nicht essen. Und ganz viele Adelige sind ja da auch ganz schnell dann verarmt, weil sie einfach in ihrer Not das alles eingetauscht haben. Gegen Medikamente, gegen Lebensmittel, gegen Brennholz. Und da kam ein ganz, ganz starker Abstieg. Und eigentlich gab es ganz, ganz wenige Gewinner nur damals. Und das waren dann Leute aus allen Gesellschaftsschichten, die es halt irgendwie geschafft haben, Profit zu schlagen. Also diese Kriegsgewinnler.
das so wird ja die, als Gesellschaftsdame wird sie bezeichnet, ja. Marita Hochmeister, die gleich am Anfang ermordet wird. Das glaube ich, das darf man auch verraten. Ja. Oder das passiert, glaube ich, auf den ersten drei Seiten gleich. Kein Spoiler. Ja. kein Spoiler. Aber die wird ja auch so ein bisschen verächtlich oder halt sehr verächtlich als Kriegs-, ist, also wird so gemunkelt unter den Leuten, unter den Schaulustigen, war das eine Kriegsgewinnerin, weil die wohnt da bei der Oper gleich gegenüber und hat da ein herrschaftliches Gebäude und woher kriegt die ihr Geld? Und so, das stellt sich dann auch ein bisschen raus, woher dieses Geld gekommen ist. Aber also das raunt schon so durch die Gesellschaft. Okay, woher kommt das Geld, wenn Menschen Geld haben, woher kommt das? Und wer musste dafür quasi dann Geld hergeben auch? Oder halt Besitztümer etc.?
Ja, es war völlig verrückt damals. Also mit dieser ganzen Inflation und diesen ganzen Krisen gab es einige, also zum Beispiel Camillo Castiglioni, der teilweise reicher war als Österreich. Also es gibt einen einzelnen Mann, der mehr besitzt als der Staat. Das waren eben diese Auswüchse. Oder auch durch die Inflation war natürlich ausländisches Geld wahnsinnig wertvoll. Und es gab dann auch so ein bisschen Tourismus, wo Leute gekommen sind aus dem Ausland, weil einfach mit ein paar Dollar hat man in Wien ein Luxusleben geführt. Also es war völlig verrückt und turbulent.
Ja. Ja, das auch durch welche Menschen das Straßenbild auch gezeichnet war, oder? Das ist auch so beklemmend, weil natürlich überall Kriegsversehrte und Menschen, die Gliedmaßen gefehlt haben. Das ist ja ein Bild, das man jetzt Gott sei Dank jetzt in Wien nicht mehr kennt.
Ja, Gott sei Dank. Aber es war damals einfach, der Krieg war wahnsinnig brutal. Also der Erste Weltkrieg war ja der erste wirklich industriell geführte Krieg, der ganz neue Verletzungen hervorgebracht hat, die man früher ja so überhaupt nicht gekannt hat. Und die Chirurgie war einfach auch noch nicht so weit. Und auch die plastische Chirurgie, alles, was man heute reparieren kann, um Menschen halbwegs würdevolles Leben zu geben, gab es damals nicht. Und ja, also da gibt es Leute mit halben Gesichtern, wo, ja.
Unvorstellbar eigentlich.
Ja, auch dieses Prothesen, das ist nicht so wie heute, ja.
Wo das nicht mehr erkennbar fast ist oder quasi.
Ja, oder wo man auch sieht, jetzt bei den Paralympics zum Beispiel, wo Leute mit Prothesen unfassbare Leistungen bringen, die teilweise fast noch schneller sind, als Leute mit ihren echten Beinen. Das war damals, waren wir ganz, ganz weit davon entfernt.
Jetzt hast du das Wort Inflation schon zweimal, glaube ich, gesagt. Das ist, habe ich mir auch aufgeschrieben. Das ist so, das steht auch so über dieser ganzen Geschichte irgendwie. Vielleicht auch fällt es mehr auf durch unsere aktuelle Zeit, die ja natürlich auch durch Inflation und natürlich andere Vorgeschichte jetzt natürlich 100 Jahre später. Aber natürlich sind das auch, das geistert ja auch jetzt wieder rum, Inflation, Teuerung, also es geistert nicht nur rum,
sondern
es ist, man merkt es jeden Tag und es ist präsent. Und war das dann auch so bewusst gewählt, weil es gibt diesen Chef, diesen Ermittler, den August Emmerich, mit seinem Partner, und der hat ja drei Kinder, drei sind es, glaube ich, und der geht dann auch, ich glaube, er erbt was, ein kleines Grundstück mit einem Haus drauf. Ja. Und da ist er sich auch nicht sicher, ob dieses baufällige Haus eigentlich in einer sehr guten Gegend, in der Nähe vom schönen Brunner Schlosspark, ob das nicht quasi mehr Bürde ist jetzt quasi als ein gutes Erbe. Und da muss ich das dann auch mit so einer ehemaligen Tänzerin teilen, die auch irgendwie auf seine Kinder schaut. Also da sieht man auch, dass diese Not teilweise die Leute auch sehr erfinderisch dann auch gemacht hat, habe ich mir gedacht. Also dann werden da so Wohngemeinschaften geschlossen, er versorgt die Familie, sie schaut quasi auf die Kinder. Also da sind auch schon Sachen entstanden, die es davor vielleicht gar nicht so gab.
Ja, man, was halt bei ihm ganz lustig ist, weil sie jetzt in dieses Haus ziehen, dass sich dann so ein bisschen als Bruchbude entpuppt. Also so wie jedes Haus, wo man nicht dazu schaut. weil sie kommen ja eigentlich aus dem Gemeindebau.
Ja.
Also das war ja zum Beispiel eine große Errungenschaft, das Rote Wien mit dem sozialen Wohnbau, wo ja ganz neue Sachen entstanden sind. Ja, dieses, dass man gesagt hat, jede Wohnung muss Fenster haben. Mhm. Und man denkt so, ja eh. Und dann kommt man auf, na, es war damals überhaupt nicht selbstverständlich. Oder auch der Vorraum. Also es war für die Leute damals ein totaler Luxus, einen Vorraum zu haben. Auch wenn er nur einmal ein Meter groß war. Aber diese Trennung vom Wohnraum, vom Privaten zu diesem öffentlichen Teil des Hauses, also zum Hausflur, dass man da nochmal so ein bisschen Distanz reinbringt, dass man eben nicht alles hört, was draußen geredet wird. Das waren so Sachen, die mich ja total überrascht haben auch. Und eben, da, die haben sie gewohnt und jetzt haben sie dieses Haus geerbt, sind sie da rausgezogen. Ja, und dann kommt halt etwas, was man früher viel gemacht hat, eben, dass sie dann anfangen, im Garten Gemüse anzubauen, dass sie Hühner sich halten. Also das hat man auch in den großen Wohnhäusern oft gehabt, dass man in den Innenhöfen so Ställe gebaut hat, wo die Leute sich Hasen gehalten haben fürs Fleisch, Hühner für Eier. Also Not macht wirklich erfinderisch.
Jetzt sind ja diese zwei Ermittler, August Emmerich, Ferdinand Winter, wie du schon gesagt hast, die stehen natürlich, jeder steht so für einen Lebensentwurf, wie man halt so aufgewachsen ist, was man erlebt hat. Auf der anderen Seite, also es sind ja bei so Krimireihen, sind ja immer Ermittlerinnen, Ermittler stehen meistens so im Mittelpunkt. Also die kommen öfters vor, also die wiederholen sich von Buch zu Buch, die kennt man schon, die haben so ihre Marotten vielleicht, man lernt die so kennen. Was war für dich so, also bei der Erarbeitung dieser zwei Figuren, was war dir da wichtig, was die so, wie die so sein sollen? Also weil dieser August Emmerich, der muss ja auch, ich glaube bei irgendeinem anderen Buch muss er mal zum Benimmkurs oder so, weil er sehr viel flucht. Hier am Anfang der Geschichte wird er, glaube ich, in die Schule seines Sohnes zitiert, weil der Sohn so viel flucht in der Schule und das offensichtlich von seinem Vater geerbt hat. Ja. Also das ist schon ein spezieller Kandidat, sage ich jetzt mal. Was ist so für dich als Krimi-Autorin, wo diese Figuren so im Mittelpunkt auch stehen, wichtig?
Dass die nicht langweilig sind.
Okay.
Also ich finde zum Beispiel, der Emmerich ist auch immer für Überraschung gut. Ja. Er ist einer, der sagt, Recht und Gerechtigkeit sind zwei Paar Schuhe. Also er ist schon auch einer, der, es kommt glaube ich im ersten Band vor, wo die bei so einer armen Witwe sind, da wurde der Mann ermordet und dann stellt sich halt heraus, dass der Mann sehr viel gestohlen hat und dann ist halt dieses Diebesgut in der Wohnung. Und die hat aber zwei kranke Kinder, also lasst er ihr das einfach.
Ja.
So Sachen oder auch, wenn sie ermitteln und sie kommen irgendwo nicht rein, dass er halt auch mal das Schloss knackt.
Ja.
Der Emmerich lügt auch oft, aber es ist immer alles für einen guten Zweck. Und der Winter ist halt so der Gegenentwurf, der so aufgewachsen ist, so mit ganz guten Manieren und ja, der tut sich halt so wahnsinnig schwer, Grenzen zu überschreiten. Und ich finde aber, da ergänzen sie sich dann einfach total gut.
Das ist ja auch aus heutiger Sicht köstlich auch zu lesen, weil es wird ja für den Ferdinand Winter wird so ein Rendezvous arrangiert. Mit einer Dame aus besserer Gesellschaft und die gehen dann im Hotel Sacher Abendessen und da gibt es verschiedene, ich glaube, so viel kann man sagen, es gibt die Charlotte heißt sie, Fräulein Charlotte.
Genau.
Ich weiß jetzt den Nachname leider nicht.
Wurscht.
Egal. Die kennt halt auch viele Leute. und der Ferdinand Winter versucht irgendwie über den Fall was rauszusuchen und sie gehen dann in so eine Nachtbar, sage ich jetzt mal, in so eine, wo ausgiebig gefeiert wird. Und er fühlt sich ja dort total unwohl, oder?
Ja.
Also in dieser.
Ja, vor allem, weil das Fräulein Charlotte voll über die Stränge schlägt. Also für sie ist es ja
so ein sie riecht die Freiheit.
Ja, genau. Irgendwie. Ja, für sie ist ja auch so, also diese, also was sie auch zeigen möchte, auch die reichen Leute haben es nicht einfach gehabt. Also dieses Fräulein aus reichem Haus ist ja auch irgendwie arm und gefangen und darf sich sozusagen auch den Mann, den sie heiraten soll, nicht selber aussuchen, sondern da werden halt von den Eltern diese Rendezvous arrangiert. Und das heißt, ja, es muss standesgemäß sein und sie, ja, die muss sich immer benehmen. Und als sie da diese Möglichkeit sieht, auch endlich einmal wild zu sein und zu tanzen und zu rauchen und Alkohol zu trinken, ja.
Es ist total schön zu lesen, auch, dass das plötzlich so... Weil sie wird am Anfang so als Bieder dargestellt und als fad und er will sich gar nicht treffen, weil was soll er mit dieser Dame überhaupt reden?
Ja, und dann, genau.
Und dann ist aber er, der eigentlich total nicht aus seiner Haut raus kann. Und
sie eskaliert, genau. Er fühlt sich dann irgendwie zuständig und verantwortlich, ja, und probiert sie zu bremsen. Und
sie entpuppt sich ja dann sehr schnell auch als gute Ermittlerin, unter Anführungszeichen. Sie hilft ihm ja da auch schnell mal weiter. War das auch so bewusst gewählt, weil zu dieser Zeit, das erfährt man ja auch in deinen Büchern, waren ja Frauen maximal als Sekretärinnen im Polizeidienst.
Ja, die haben nicht dürfen.
Haben nicht, das war einfach nicht.
Ja, also so wie, weil es gab es ja bei uns noch lange, auch dass zu den, ich glaube, die Philharmoniker waren, was ja auch erst vor ein paar Jahren.
Ja.
Also es gibt ja immer noch so diese Vereine, sage ich jetzt mal, unter
anderem. Wiener Sängerknaben.
Ja, wo auch immer. Also da gibt es viele Institutionen, wo einfach klar war, dass das, also hat man sich als Frau einfach gar nicht bewerben müssen, ja, wenn man einfach Qualifikation Mann nicht gehabt hat. Und das war bei der Polizei. Also ich werde oft auch gefragt, warum ihr als Frau da nur männliche Ermittler habt. Mhm. Und das liegt einfach daran, dass sie einen Polizeiroman schreiben wollte. Mhm. Und da gab es einfach keine Frauen.
Aber hättest du mal drüber nachgedacht, jetzt quasi das Ganze so zu fiktionalisieren und quasi einfach hier ein wildes Ermittlerinnen-Duo antreten zu lassen? Also die Fiktion würde das ja zulassen.
Ja, aber dann müssen wir wirklich sich halt überlegen, wie weit geht die Fiktion, weil ich kann die einfach nicht bei der Polizei reinsetzen.
Ja.
Oder ich könnte halt maximal sagen, okay, die Sekretärinnen ermitteln jetzt. Ja. Ja. Also, dass die halt mitkriegen, okay, die Männer versemmeln es und kriegen es nicht auf die Reihe. Und die haben natürlich jeden Tag die Akten in der Hand, ja, weil sie die abtippen müssen.
Ja.
Und natürlich wäre es anzudenken oder möglich, mal in die Richtung einen Roman zu schreiben. Weil natürlich die Sekretärin aus der Polizei kennt die Sekretärin in der Gerichtsmedizin und die kennt die Sekretärin vom Richter und die Sekretärin irgendwie aus dem Gefangenenhaus, keine Ahnung.
Ja. Und eigentlich ziehen sie im Hintergrund eh die Fäden und wissen besser Bescheid als die.
Genau.
Was ja auch so absurd ist aus heutiger Perspektive, ist natürlich, dass gerade die Frauen, die dann während die Männer auf den Schlachtfeldern waren und gestorben sind und alles, ich sag mal, das Land geschupft haben. Und dann sind ja die Männer wieder quasi zurückgekommen und haben sich wieder nach dem Ersten Weltkrieg breit gemacht.
Ich meine, es gab schon nach dem Ersten Weltkrieg genau dadurch so einen Aufschwung von Emanzipation, weil die Frauen wirklich, also die Handwerker, die in den Krieg gezogen sind, haben die Frauen die Schusterei, keine Ahnung, die haben die Hutmacherei, die haben das alles übernommen, weil sie es meistens eh können haben, sie jahrelang mit dabei waren und irgendwer hat Geld verdienen müssen. Die Frauen haben aber auch so Sachen gemacht wie, sie waren Schaffnerinnen, sie sind Lokomotiven gefahren, also alles, was man sich vorstellen kann. Und natürlich sind bei einigen die Männer nicht mehr gekommen, das heißt, die haben das weiterhin übernommen und haben dadurch auch ein neues Selbstbewusstsein. Mhm. Ja, sie haben einfach gezeigt, hey, wir können das. Und haben darum auch Forderungen gestellt, nämlich wir wollen auch an die Uni und studieren dürfen. Wir wollen auch gewisse Dinge.
In den Nationalrat oder
wie auch. All diese Dinge.
Und wie auch immer.
Also es kam ja darum auch dieses in den 20ern, so dieses, dass die Frauen angefangen haben, Hosen zu tragen, sich die Haare abzuschneiden. All die Sachen. Das hat eigentlich eine gute Entwicklung genommen. Ja, bis dann die 30er kamen und der Nationalsozialismus und mal die Frauen wieder zurück an den Herd geschickt hat.
Es ist ja, das ist ja nicht nur die, das ist ja die, ich glaube, du schreibst aktuell drei Serien, oder?
Zwei.
2 ist eine schon abgeschlossen.
Ja, immer ganz traurig. Aber es gab ja dieses Unterwölfen, ja, das im Nationalsozialismus spielt.
1942 ist das, oder? In Nürnberg.
Genau. Und da ist so, dass es da leider im deutschsprachigen Raum so Berührungsängste gibt. Also die Leute haben viele Buchhändler erzählt, kommen rein, sehen das Cover, oh, das gefällt ihnen, oh, schau, Alex Bär hat was Neues. Dann nehmen sie das Buch, drehen es um, lesen Nationalsozialismus und stellen es wieder weg.
Okay. Also, aber das hat sich einfach nicht so gut verkauft, genau, oder was war, okay.
Also ich meine, es ist Jammern auf hohem Niveau, es hat sich gut verkauft, aber Emmerich verkauft sich besser, Felix Blum verkauft sich auch besser. Und wenn man dann natürlich so diese Planung macht, mit dem Verlag auch, wann soll welches Buch erscheinen, wir haben ja wahnsinnig lange Vorlaufzeiten, dann ist natürlich halt immer der Wunsch nach einem neuen Emmerich oder einem neuen Blum größer.
Okay. Das ist dann auch eine ökonomische Entscheidung quasi, die man gemeinsam mit dem Verlag trifft, oder?
Ja, man stellt sich das immer so romantisch vor, dieses SchriftstellerInnenleben oder auch das Verlag.
Das ist schon.
Ja, und es ist halt leider nicht, also wenn man nicht gerade irgendwie im Lotto gewonnen oder reich geerbt hat, ja, man muss halt trotzdem seine Mieten zahlen, wir haben Inflation, wir brauchen, ja, irgendwie, also alles ist gestiegen und man muss natürlich aufs Geld auch schauen, also. Das hören viele Leute nicht gerne.
Ja, aber es ist so.
Weil es diese verklärte Vorstellung so ein bisschen konterkariert, aber.
Die möchte man sich halt auch nicht so kaputt machen lassen, vielleicht.
Das ja, aber also Verlage sind halt auch
das schön vor.
Wirtschaftliche Betriebe, wo es auch Controller gibt und wo es natürlich um Zahlen geht. Mhm. Und natürlich schreibt man dann halt die Reihen weiter, auch wenn es mir wirklich traurig macht. Also ich finde Unterwölfen eigentlich die spannendste Reihe, ist so am atemlosesten, wo wirklich so die Page-Turner. Mhm. Aber natürlich verstehe ich halt auch die Leute, die sagen, Zweite Weltkrieg, Nazis, bitte nicht schon wieder. Ja, kann man nichts machen.
Das ist interessant, dass man anscheinend über diese Zeit dann doch halt viel mehr natürlich gehört hat als über die Zwischenkriegszeit. Das spiegelt sich dann anscheinend auch in diesen Verkaufszahlen wieder. Also dieses Gesättigtsein oder halt vielleicht auch, weil du das eingangs gesagt hast, natürlich versucht man jetzt als Krimi-Autorin in dieser Schwemme an Büchern natürlich hervorzustechen und mit Wien 1923. Felix Blom spielt in Berlin, die andere Reihe, die noch fortgesetzt wird.
Die wird fortgesetzt, ja.
Und die spielt ja im 19.
Genau, 1878 beginnt. Ja. Das ist so ein bisschen so der Gegenentwurf zu Unterwölfen und zur Emmerich-Reihe, weil die was machen wollten, das in einer etwas positiveren Zeit spielt. Also erstens wollte ich historisch bleiben und ich wollte so eine Aufschwungszeit haben. Mhm. Irgendwas Buntes mit Aufbruchstimmung. Mhm. Und da hat sich einfach diese Gründerzeit in Berlin total angeboten. Und das Zweite war, dass ich eben auch schon geschaut habe, was gibt's denn schon? Also ich finde es total, find total kacke, wenn man sich so als Autor, als Autoren so in die Quere kommt. Mhm. Also ich wollte es nicht, wenn jemand da so seine Reihe hat, in der Zeit mich da dann auch draufsetzen. Mhm. Und habe eigentlich nichts gefunden, das da in den 1870ern spielt in Berlin. Dachte, fein.
Ist das dann auch so eine Überlegung, okay, in Wien habe ich jetzt schon eine Reihe, Nürnberg hat jetzt anscheinend nicht so gut funktioniert, wie ich es mir vorgestellt habe. Berlin ist auch ein großer Markt vielleicht. Das ist auch interessant für die Leserinnen und Leser, das dorthin zu versetzen.
Es hat eher damit zu tun gehabt, dass ich in Berlin gewohnt habe, eine Zeit lang. Und darum einfach so dieses Gefühl für die Stadt habe. Also ich kenne Berlin. Also natürlich ist Berlin von damals noch ein bisschen was anderes. Aber ich weiß einfach in Berlin, wo sind die Archive, wo kriege ich welche Info. Und auch ein bisschen einfach die Mentalität. So.
Okay. Aber ist das, wie sind da die Unterschiede bei der Recherche? Ist das ähnlich einfach oder schwer wie in Wien oder ist das sehr anders?
Also Berlin ist schon schwieriger, weil einfach das noch einmal weiter zurück ist in der Zeit. Das heißt, das sind natürlich die Quellenlagen schwieriger. Gleichzeitig haben wir auch also vom Berliner Landesarchiv gibt es wirklich tolle Quellen, also wo man auf digitalisierte Stadtpläne Zugriff hat, online, auf alte Zeitungen. also zum Beispiel die Berliner Gerichtszeitung gibt es digital zum Lesen. Und es hilft einfach immens.
Jetzt muss ich da kurz dazwischen fragen. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt reinpasst. Aber was mich faszinieren würde, ist, weil also auch von einem Studium kommend, musste das recherchieren, das in den Archiven, in der Nationalbibliothek sein, musste ja wahnsinnig viel Freude machen wahrscheinlich. Ist dann das Schreiben, macht sich das dann quasi eh von selber? Also wenn du das mal quasi recherchiert hast und dann schreibst du drauf los? Oder ist das Schreiben vielleicht dann das notwendige Übel vielleicht sogar und die schöne Arbeit ist das Recherchieren? Oder wie ist das bei dir?
Beides. Also beim Recherchieren ist so, dass die Recherche total viel Spaß macht, eine Zeit lang, weil man ganz viele tolle Sachen findet und ja, so entzückende Kleinigkeiten oder interessante Sachen, das will ich unbedingt mit reinbringen. Das ist so ein Mehrwert. Also ich finde zum Beispiel total interessant in Berlin, dass es diese Milchwagen gab, die von Hunden gezogen wurden.
Okay.
Also der Hund als Zugtier finde ich total interessant fürs Stadtbild zum Beispiel. Oder was im letzten Felix Blom auch vorkommt, dass Lebensmittelfälschungen total große Sache waren. Also sie haben Wein gefälscht und ja, wenn man dann so sich anschaut, wie die Leute wirklich kreativ waren, auch eben in ihren kriminellen Machenschaften, wie man Milch gestreckt hat und. Also irrsinnig spannend. Und dann macht das Recherchieren Spaß, wo es dann wieder mühsam wird. Also es gibt zum Beispiel beim Emmerich das Klopapier-Inzident, nenne ich es, im ersten Teil, wo es Emmerich untertauchen und sich tarnen und dann färbt er sich ja die Haare schwarz mit so Schuhcreme. Und dann muss er ins Krankenhaus jemanden besuchen und er schwitzt sehr und also die Farbe rinnt ihm ins Gesicht. Und dann kam halt die Überlegung, okay, was tut er jetzt? Normalerweise würde man sagen, er geht aufs Klo und nimmt der Klopapier und wischt sich das weg. So. Und dann war plötzlich die Frage, wie war das damals im allgemeinen Krankenhaus? Also gab es dort öffentliche Toiletten für Besucher? Und wenn ja, wie war das Klopapier? Und da habe ich 3 Tage lang rumrecherchiert.
Nichts gefunden.
Ja, natürlich, wer schreibt denn über Klopapier? Ja. Also man wird in keiner Autobiografie finden, wie jemand beschreibt, wie er auf die Toilette geht. Also es war halt auch so, ich möchte jetzt nicht sagen ein Tabu, aber es war einfach irgendwas, ja.
Das kein Thema war.
Das kein Thema war. Ja. Dann habe ich angefangen, in Zeitungen zu lesen, ob ich irgendwo Klopapierwerbung finde. Nein. Ja, und dann wird es wirklich lästig. Dann wird es mühsam.
Wie war jetzt diese Situation damals?
Es war tatsächlich Zeitungspapier.
Ja. Auch in den Krankenhäusern?
Offenbar hat man einfach Zeitungspapier genommen. Man hat es ist super lustig, weil ich erzähle es oft bei Lesungen. Und dann erzählen mal Leute aus dem Publikum so ihre Anekdoten, wie das bei ihnen war. Und ich frage halt auch manchmal, ist super interessant. Also man hat Zeitungspapier klein geschnitten, dann gibt es die Leute, die erzählen, dass sie es noch so zerknittert haben, weil es dann einfach weicher war und angenehmer. Und dann gab es die Leute, die haben das dann entweder man hat es einfach auf den Boden gelegt, neben die Kloschüssel, oder man hat einen Nagel in die Wand geschlagen und hat es halt aufgespießt. Es gibt die Leute, die erzählt haben, na, bei ihnen hat man das auf lange Schnüre gefädelt und die Schnüre dann aufgehängt, sodass man sie so runterzupfen hat können. Meine Lieblingsanekdote ist von einer älteren Dame, die erzählt hat, ja, wir haben als Kinder die Aufgabe gehabt, die Zeitung durchzuschauen, alles, was mit Kirche zu tun hat, auszuschneiden.
Und das durften die nicht als...
Weil man darf sich nicht irgendwo, ja wo es um die Kirche geht, halt irgendwie so...
Ja, halt gemacht. Das ist eine schöne Anekdote.
Ja, also... führt dann eben zu netten Anekdoten, aber
natürlich
für die Recherche, also gerade so dieses Alltägliche, was halt als uninteressant wahrgenommen wird, also womit hat man geschrieben? Also ab wann haben die Leute Bleistifte genommen und Ja, also wie lange hat man noch so mit Tinte und Feder geschrieben?
Und wahrscheinlich dann auch irgendwann die Frage beim Schreiben, okay, wie viel von diesen Bergen an Recherche kann ich jetzt überhaupt in einen Kriminalroman bringen, der wahrscheinlich in erster Hinsicht doch noch irgendwie also unterhalten soll.
Ja.
Und jetzt kein rein historisches Werk sein soll, sondern
ja,
du willst ja auch unterhalten, nehme ich an, dein Publikum.
Genau, das sind immer so Entscheidungen. Also je mehr ich so reinbringe, desto atmosphärischer wird es natürlich. Aber je mehr Atmosphäre, dass ich habe, desto mehr nehme ich Spannung raus.
Ja.
Und es ist schon halt immer so eine Gratwanderung, wo man es halt im Endeffekt niemandem recht machen kann. Weil nehme ich mehr Atmosphäre rein, sagen die Leute, es ist langweiliger als der Vorgängerband. Nehme ich Atmosphäre raus, ja, sagen sie, es ist wenig atmosphärisch. Also,
okay,
ja.
Immer eine Gratwanderung. Also, was ich mich gefragt habe, ist es vielleicht auch ganz angenehm, weil du ja sehr politische Bücher, sage ich jetzt mal, auch schreibst, oder es spielt Gesellschaftspolitik, spielt eine große Rolle. Du schreibst ja über Zeiten, die abgeschlossen sind, die natürlich bis heute in verschiedenster Form nachwirken, auch in die heutige Politik etc., Entwicklungen, die sich getan haben, aber quasi für dieses Jahr, für das Jahrzehnt ist es quasi mal abgeschlossen. Macht es dir das auch einfacher, darüber zu schreiben, als wenn du quasi jetzt einen Roman im Hier und Jetzt verorten würdest? Da weiß man ja noch nicht, wie aktuelle Strömungen sich in 10, 20, 100 Jahren anfühlen. Ist das auch so eine Überlegung?
Also es war damals eine wahnsinnig politische Zeit. Also
ja.
Ich glaube, man kann kein Buch schreiben, ohne dass man die Politik damit reinnimmt. Aber heute wäre es natürlich mega schwierig, weil sich dann so viele Leute irgendwie auf den Schlips getreten fühlen und angegriffen fühlen. Und natürlich ist so, wenn man in der heutigen Zeit so einen Roman schreibt, weiß natürlich jeder, wen man meint damit. Und das kostet, glaube ich, wahnsinnig viel Energie. Ich glaube, man muss wahnsinnig mutig dann auch sein, sich dieser Resonanz auszusetzen. Und eben, wie du sagst, auch man weiß nicht, wie es weitergeht. Also ist auch schwierig, es zu bewerten. Während man damals einfach klar sagen kann, das ist passiert, so war es, es hat da und dahin geführt.
Weil da auch dieser Politiker vorkommt, der aus der christlich-sozialen Partei, der selber so eine schmierige Vergangenheit, sage ich jetzt mal, habt. Also wie bezeichnet er, glaube ich, Schmuggler war er, oder?
Ja,
Oder wie hast du ihn
Schleichhändler.
Bezeichnet? Schleichhändler.
Fett Collier, genau.
Und seine Machenschaften da getrieben hat mit unterschiedlichsten Leuten, der aber dann wiederum Opfer wird von dem aufkeimenden Nationalsozialismus und da mit reingezogen wird und bedroht wird. Also das ist schon interessant, wie da auch die Verflechtungen dann waren.
Ja, man sieht eben auch, es hat alles jeden treffen können. Also keiner von uns ist sicher, weil wenn man sich anschaut, wie sich das zuspitzt, wenn wir den Nationalsozialismus anschauen, es waren nicht nur die Juden die Opfer.
Yeah.
Es waren eben auch Zeugen Jehovas Opfer, es waren die Sozialdemokraten Opfer. Es waren jetzt im weiteren Sinn auch Frauen, ja, denen man wieder alles weggenommen hat, was sie sich erarbeitet haben, wo man einfach nur noch da war, um zu gebären und irgendwie so das Radl im Hintergrund am Laufen zu halten. Also ich glaube auch, wenn wir die Krise von heute anschauen, dass viele Leute sich einfach so ein bisschen raushalten und zurücklehnen, weil sie halt glauben, bin eh sicher. Ja, warum soll ich mich einmischen und die Kämpfe austragen für andere? Aber ja, es erwischt jetzt halt gerade andere Personengruppen, aber man steht dann halt in fünfter Reihe. Aber wenn die ersten vier Reihen wegradiert sind, steht man halt dann ganz vorne.
Willst du da auch bewusst zum Nachdenken anregen und zum Wachrütteln in gewisser Weise?
Nein, also ich glaube, dass Leute es hassen, wenn man ihnen so mit dem Finger kommt und zu viel Message irgendwie reinpackt. Ich denke mal, alles ist da. Jeder darf sich rausnehmen, was er oder sie möchte. Ja, und mitnehmen. Und wenn so die eine oder andere Sache zum Nachdenken anregt, schön. Aber ich glaube, man tut sich eher was Schlechtes und erreicht das Gegenteil, wenn man da zu moralisch wird.
Das ist aber, da erwischt man sich als Leser aber auch selber, dass man dann natürlich denkt, okay, es ist eh alles da, es ist, das ist alles passiert, man muss nur genau hinschauen, genau nachlesen. Bei Kriminalfällen aus den 20er Jahren kann man ganz gut nachlesen, wohin der Faschismus geführt hat, etc. Also schon, da erwischt man sich selber schon auch, dass, wie ausgebreitet das schon alles da liegt, natürlich aus heutiger Sicht.
Ja, man glaubt halt, ich glaube, der große Irrglaube ist, dass man sagt, wir haben das hinter uns, wir sind jetzt klüger, es kann nicht mehr passieren. Aber es stimmt halt einfach nicht.
Ja. Was mich noch sehr interessieren würde, jetzt reden wir doch schon länger, aber du schreibst diese zwei Serien, die es aktuell sind, ja unter Pseudonymen. Mhm. Alex Bär ist ja nicht, ist ein Pseudonym. Du heißt ja eigentlich Daniela Lacher und hast auch unter deinem bürgerlichen Namen, sage ich jetzt einmal, schon Krimis veröffentlicht. Warum hast du diese Serien, diese Bücher unter Pseudonym begonnen zu schreiben?
Weil die ganz anders sind als die, die ich unter meinem echten Namen gemacht habe. Yeah. Das war so ein bisschen, ja, Cozy Crime. Also die haben heute gespielt, waren so regional angehaucht. Mhm. Wo es auch um Kulinarik ging und es hat alles viel Humor. Und als ich dann diese neue Reihe mit Emmerich begonnen habe, ist es ganz, ganz anders geworden. Eben historisch, politisch, düster. Mhm. Und da gab es einfach diese Befürchtung, dass wenn jemand meine anderen Krimis kennt, die einfach kauft und dann wahnsinnig enttäuscht ist, weil es halt nicht cozy ist, sondern ganz im Gegenteil. Und umgekehrt, dass die Leute, die einfach wissen, dass sie vorher cozy gemacht habe und für die das genau das wäre, was ihnen taugt, dass sie das eben nicht kaufen, weil sie halt mit meinem Namen das cozy verbinden. Und darum wollten wir dann ganz klar einen Cut machen und einfach eine andere Marke aufbauen. Mhm. Und darum hat es halt geheißen, okay, anderer Name. Und so ist schon Alex Bär entstanden.
Aber wie ist das komisch als Autorin, wenn man schon unter seinem normalen Namen Bücher veröffentlicht hat und plötzlich hat man da ein Buch mit einem anderen Namen, den man sich vielleicht irgendwie ausgedacht hat?
Überhaupt nicht. Also ich fand es wahnsinnig angenehm, weil es noch so ein bisschen hilft, auch privat von Beruf zu trennen. Mhm. Weil sonst hat man das ja nicht. Also für mich ist so, ja, das Schreiben, das nimmt einfach so viel Raum ein und das kann man gar nicht mehr trennen. Weil ich kann ja nicht sagen, ich habe jetzt Feierabend, weil mein Hirn ja trotzdem irgendwie weiterarbeitet und irgendwie Ideen ausspuckt. Und wenn ich auf Lesereise bin, habe ich halt am Abend ja im Prinzip den Beruf. Und durch das Alex Bär, Daniela Lacher, finde ich es wahnsinnig fein, ich finde es angenehm.
Das heißt, wenn du jetzt auf Lesereise unterwegs bist und du bist untertags unterwegs, gehst essen, schaust du eine Stadt vielleicht an, dann bist du Daniela Lacher und am Abend bei der Lesung verwandelst du dich quasi.
In Alex Bär, ja.
Kann man sich das so vorstellen?
Ja.
Also auch so ein bisschen so ein Schutzschild vielleicht, wenn man...
Ja, es ist auch Kritik. Also ich fürchte...
Das hat die Alex Bär geschrieben.
Genau, es macht sich bissig.
Damit habe ich nichts zu tun.
Ja, also ich bin ja nicht so die Rampensau. Ich bin ja auch nicht so jemand, der total in die Öffentlichkeit will. Man muss es halt, es gehört halt zum Job mittlerweile. Ja, dass man Social Media hat und ins Fernsehen geht und so weiter. Und mir tut da dieses Pseudonym ganz gut.
Mhm. Ist das nicht auch ein bisschen kränkend, wenn man dann unter Pseudonymen, wenn dann auch so wie diese Serien auch so durch die Decke gehen und halt so bekannt werden. Und ich glaube, du hast ja auch jetzt nicht nur in Österreich, sondern vor allem, glaube ich, schreibst du ja auch für den deutschen Markt. Also ist das nicht so ein bisschen kränkend auch, dass man quasi dann unter einem Pseudonym so erfolgreich wird?
Na, mein Pseudonym ist sowas wie meine Firma.
Okay.
Und ich kann ja dann stolz auf meine Firma sein.
Das stimmt, ja.
Und kann aber, dadurch, dass ich dann eigentlich Daniela Lacher bin, die Firma auch hier und da mal so die Firma sein lassen. Und am Abend.
Und auf Urlaub fahren.
Ja, so genau, ja.
Spannend. Wurde der Name bewusst auch so gewählt, dass man nicht sofort weiß, ob sich dahinter jetzt eine Frau oder ein Mann versteckt?
Jein, also ich wollte einfach so ganz was Neutrales. Ich habe immer gesagt, es soll ja nicht der Autor, die Autorin wichtig sein, sondern das Buch, die Geschichte. Und ich wollte eigentlich so was, das ganz komplett in den Hintergrund tritt. Und ich fand Alex Bär so herrlich neutral. Und zwar nicht nur, was das Geschlecht angeht, sondern auch, was das Alter angeht. Ja, weil Alex ist, es gibt ganz viele alte Alex und junge Alex. Und es ist auch national, international.
Das stimmt, ja.
Und für mich war das so die ultimative weiße Leinwand. Und es ist voll nach hinten losgegangen, weil alle glauben, es ist ein alter Mann.
Okay. Liegt das an dem Namen oder liegt das, wie du schreibst?
Ich glaube, es geht das, was ich schreibe. Ich glaube, dadurch, dass es...
Historische Kriminalfälle.
Ja, ich glaube, dass der historische Roman, wenn es eben jetzt nicht geht um die Wanderhure oder die Henkerstochter oder wie das alles, im Titel schon weiblich, dass es eher männlich konnotiert ist. Und dann ist ja so das Thema Krieg noch stark etwas, das über allem hängt. Und es ist sehr politisch und das ist was, das eher Männern zugesprochen wird. Mhm. Und die Cover von den Büchern sind ja auch eher so düster mit einer...
Sehr dunkel, sehr schwarz.
Sehr schwarz, oder? Mit einer männlichen Figur, so von hinten. Und mir hat der Buchhändlerin mal gesagt, wenn die Bücher rosa wären, mit Blümchen drauf, dann würde jeder Alex Bär sofort mit einer Frau konnotieren. Ja? Und wenn es ein Liebesroman wäre. Also es ist nicht der Name, sondern es ist im Prinzip, glaube ich, das Thema. Mhm.
Aber gibt es da empirische Untersuchungen, ob sich jetzt auch Kriminalromane von Männern besser verkaufen? Ist das... Könnte das ein Hintergedanke sein auch, dass das nicht so sofort ersichtlich ist?
Ich weiß nicht, ich glaube, es gibt doch super viele weibliche AutorInnen im Krimi-Genre. Ja, ja. Also ich sage jetzt einfach nur mal Ursula Posnanski, Beate Maxian, Beate Mali, die sich super verkaufen. Okay. Ja, auch es gibt ganz...
Also das dürfte jetzt kein Thema mehr sein.
Ich hoffe nicht, also ich hoffe, dass mal langsam... in einer Zeit reinkommen, wo wirklich es um die Qualität vom Text geht und nicht mehr wer dahinter steht.
Aber das ist schon interessant, dass du auch sagst, okay, die Autorin, in deinem Fall der Autor, ist nicht so wichtig. Es ist, steht das Buch, die Protagonisten stehen im Vordergrund.
Ja, was habe ich davon, wenn ich einen totalen Genieautor habe, mit einem IQ von ich weiß nicht was und einer wahnsinnig tollen Biografie, aber das Buch ist Schrott. Also,
da hat niemand was davor, das stimmt.
Drum, ja, ich würde also sofort, wenn es nur noch, also wenn man den Autor gar nicht mehr angibt, ja, sondern.
Würde dich das reizen, dass.
Einfach ein Buch ohne Autor rauszubringen, keine Ahnung, ob das geht, aber ja, warum nicht? Weil worum geht es denn? Ja, es, ein tolles Cover, das mich anspricht, dann nehme ich es in die Hand, dann drehe ich es um, dann lese ich den Klappentext. Und wenn da eine tolle Geschichte angeteasert wird, wo ich das Gefühl habe, das interessiert mich, weil mir dieses Setting interessiert, weil mir diese Figurenkonstellationen interessieren, weil mich das interessiert, was da passiert. Mhm. Ja, und ist ja im Prinzip für den Journalisten, der vielleicht dann die Presse macht drüber, ja, auch wurscht,
ja. Ja. Ja, ist eine gute Frage. Also grundsätzlich versucht man ja oft dann schon rauszulesen, okay, wer ist die Person dahinter, die das geschrieben hat? Hat man natürlich bei so historischen Romanen, dann denkt man, tut man sich schwerer, das reinzulesen, wie jetzt die Autorin vielleicht privat ist oder was die so gerne macht. Aber das teilweise schwingt das schon mit auch, oder? Also man will als Leser dann natürlich schon auch wissen, Wie ist die so, die das hier geschrieben hat?
Ja, aber warum?
Ich weiß
also nicht. Es macht ja eine langweilige Geschichte nicht besser.
Das nicht, nein. Aber also ich erwische mich schon immer wieder dabei, dass ich mir dann denke, ah, okay, was fließt da jetzt in die Hauptfigur von der Autorin ein oder so. Das, ich weiß, ich kann es nicht erklären, woran das liegt. Aber
ich weiß nicht, vielleicht bin ich da zu puristisch. Aber ja, ich finde es schon wichtig auch, dass man mit seinem Geld, das man da ausgibt, nicht irgendwelche Arschlöcher unterstützt, ja. Also ich möchte jetzt natürlich nicht, dass ich irgendwas lies und mitfinanziert habe, wo jemand steht, der irgendwie frauenfeindlich ist oder pädophil oder keine Ahnung, ja. Aber so, abgesehen davon ist mir völlig wurscht, ob der Autor oder die Autorin von meinen Lieblingsbüchern dick oder dünn, alt oder jung, wahnsinnig extrovertiert oder wahnsinnig schüchtern ist oder was, ja, so.
Gibt es unterschiedliche Zugänge, ja, anscheinend zum Lesen. Was mich so zum Abschluss noch interessieren würde, das ist ja den Output, nenne ich es mal, was du hast, ist ja, ich glaube, das erscheint zumindest jedes Jahr im Buch, oder? Kann man, ist das was du dir so als Ziel setzt quasi, oder ist das schon vertraglich geregelt, dass du quasi jedes Jahr einen neuen Teil nachlegst? Oder musst du einfach schreiben, um atmen zu können, sage ich mal pathetisch?
Also vertraglich festgesetzt ist nicht, weil der Verlag natürlich auch Interesse an Qualität hat. Ja, die sagen, nimm da lieber ein bisschen mehr Zeit, aber dafür ein gutes Buch. Aber es ist mein Job. Ja, ich mache es gern, ich arbeite ja gern. Ich freue mich auch, dass die Leute darauf warten schon. Ja. Und man wird ja auch, ich mache das so viele Jahre jetzt schon, man wird ja dann auch immer besser. Also ich weiß ja mittlerweile genau, wo sind meine Quellen, wo finde ich meine Informationen, wie baue ich eine Handlung auf. Also man hat diese Routine und kann halt natürlich auch dann schneller diese Bücher schreiben. Mhm. Und darum finde ich eigentlich, dass eines im Jahr ist jetzt nicht so die große Leistung.
Okay. Ich habe mir das jetzt angeschaut. Okay, wann sind die eigentlich alle erschienen? Jetzt die ganzen.
Also ich habe einige Jahre gehabt, wo ich 2 Bücher im Jahr gemacht habe.
Wahnsinn.
Das ist also auch möglich, theoretisch. Ja. Was man, also warum ich das nicht mehr mache, ist, weil einfach Lesereisen, also diese ganze Promotour, wo eben auch Interviews und so dann reinfallen, das nimmt so viel Zeit in Anspruch, wo ich nicht wirklich dann schreiben kann.
Und je erfolgreicher man wird, umso mehr wird das natürlich, oder? Also es gibt mehr Interviewanfragen, es gibt mehr Leseauftritte, das nimmt ja zu.
Ja, also eigentlich ab nächster Woche bin ich dann wirklich 5 Wochen mehr oder weniger unterwegs und habe eigentlich jeden Tag irgendwelche Termine und das fällt dann bei mir einfach flach fürs Schreiben. Und wenn man halt überlegt, man hat ja dieses ganze Organisatorische, also wieder diese Romantik des Schreibens, ich muss ja trotzdem meine Steuererklärung machen. Ich muss...
Das vergisst man dann auch wieder.
Ja.
Das gehört ja auch dazu.
Ja, oder auch so, ich kriege relativ viele E-Mails mit allen möglichen Anfragen, sei es jetzt von irgendwelchen Büchereien, die fragen, ob ich kommen kann, eine Lesung zu machen.
Podcasts, die dich gerne interviewen würden.
Ja, oder einfach Leserinnen, Leser, die irgendwie Fragen haben, ja, wann kommt der neue Blom, wann kommt der neue Emmerich, geht's mit Unterwölfen weiter, so Sachen, also ich tue eigentlich, wenn ich aufstehe, mal als erstes eine Stunde lang E-Mails beantworten.
Bist du da auch akribisch und versuchst, alles zu beantworten? Und
ja.
Ja.
Weil das meiste ist ja einfach wahnsinnig nett. Ja. Ja, und also das ist in einem Kundenservice, wird bei mir groß geschrieben. Aber das sind Menschen, gerade Leserinnen, Leser, ich meine, die gehen, die kaufen meine Bücher, die schenken mir ihre Zeit und ihr Geld und dann finde ich es einfach das Mindeste, dass sie Antwort verdient haben auf eine E-Mail. Frisst aber halt Zeit, ja.
Jetzt ist das aktuelle Buch Die Weiße Stunde. Wie weit bist du dann schon bei deinem nächsten Buch, wenn das jetzt erscheint?
Ja, also...
Oder ist das nächste schon fertig?
Fast, aber sie liegt einfach an den Vorlaufzeiten. Also ich habe die Weiße Stunde abgegeben im April.
Okay, also ein halbes Jahr davor.
Ja, das wird ja auch immer so, also wenn man so tief in der Materie und in diesem Business drinnen ist, dann vergisst man ganz, dass das von außen ja ganz anders ausschaut. Aber große Verlage, da gibt es Saisonen, es gibt immer das Frühjahr Sommerprogramm, Herbst-Winterprogramm und Das heißt, man muss ja ganz, ganz früh schon ein Cover haben und einen Klappentext. Und dann fahren die Vertreter ja schon auf Reisen und besuchen die Buchhandlungen. Und ja, also ich hab oft schon Klappentext und Cover und habe erst 5 Seiten geschrieben. Weil ich gebe dem Verlag ja immer Exposé schon ab. Also diese wahnsinnig langen Vorlaufzeiten ist auch schwierig, weil jetzt, also ich stecke wirklich mittendrin im dritten Felix Blom.
Okay.
Also ich bin ganz tief in diesem Berlin von 1879 und muss jetzt aber eben mit Emmerich auf Tour gehen.
Ja, das wollte ich gerade fragen, weil du bist jetzt dann 5 Wochen unterwegs, total komisch, oder? Ja, mit einem ganz anderen Buch, andere Zeitrechnung, andere Stadt.
Ja, und es ist für die Leute, also es erscheint ja am 25. September und das ist für die Leute dann so ganz frisch und für mich ist aber so ganz alt. Ja, so... Der eure Schuh und ja, ist ganz...
Aber auch schön, weil jetzt wissen die Leute, okay, es wird nächstes Jahr anscheinend den dritten Band von Felix Blom geben. Vielleicht noch abschließend, was gibt es aktuell vielleicht eine neue Serie, über die du nachdenkst? Spuken vielleicht in deinem Kopf schon ein neues Ermittlerduo, ein neuer Kommissar, vielleicht eine Kommissarin irgendwie herum, was du angehen möchtest, eine neue Stadt vielleicht?
Das ist ein ganz schlechtes Thema, weil davon habe ich um die 30.
Okay, das ist ja ein gutes Thema dann.
Also
für mich, interessant.
Nein, es ist ganz schrecklich, weil ich habe also von Serien über Standalones.
30.
Um die 30. Also die jetzt mal ein bisschen konkreter ausgearbeitet sind. Und das sind halt alles Themen, wo man weiß, das ist ein richtig super Thema. Und natürlich hat man immer die Angst, dass jemand anderer damit um die Ecke biegt. Und dann ist für mich das im Prinzip gestrichen. Und das macht mir persönlich wahnsinnigen Stress, weil ich das halt alles machen möchte. Aber wann? Kriegen wir noch einen Blutdruck.
Ich wollte dich jetzt nicht unter Druck setzen, jetzt am Abschluss noch. Aber es ist faszinierend. Also 30, das ist viel. Also verstehe ich, wenn die da so irgendwo herumgeistern bei dir oder aufgeschrieben sind.
Ja, man,
oder?
Ich liebe Podcasts. Ich finde Podcasts sind was ganz Großartiges. Und wenn ich halt viel unterwegs bin, im Zug höre ich meistens Podcasts, oder wenn ich so wie heute zu Fuß eben zu einem Termin gehe, dann höre ich Podcasts. Und oft werden Sachen angesprochen. Ja? Oder wo man denkt, oh, wow, warum hat darüber noch nie jemand ein Buch gemacht? Und also so dieses, es schwirrt ganz viel überall herum.
Und dann machst du dir Notizen?
Dann mache ich immer Notizen. Dann, wenn ich ein bisschen Zeit habe, recherchiere ich mal so ein bisschen rein. Okay. Also vor allem auch bei historischen Sachen. Und denke ich, wow. Eine Story, die muss unbedingt wer erzählen.
Ja. Also ein Tag ist viel zu kurz.
Ja, leider.
Ja, vielen Dank für diesen Einblick in diese spannende Krimi-Welt. Ich würde dir zum Abschluss gern noch ein paar ganz kurze Fragen stellen, die ich jedes Mal stelle. Und zwar, in welche Stadt würdest du immer wieder gerne reisen?
New York.
Da hast du auch gelebt, oder? Ja. welcher Film hat dich zuletzt verstört?
Verstört?
Ja. In welcher Hinsicht?
Okay. Eine gute Frage.
Mich zum Beispiel heuer Love Lies Bleeding, der war toll.
Okay.
Und verstörend.
Okay.
Und Des Teufels Bad, der ja...
Da hat mich der Trailer schon so verstört.
Hat das gereicht?
Dass ich dann dachte, ich glaube, das traue ich mir jetzt nicht anschauen. Also es war für mich so vom Trailer, wo ich dann dachte, eben, ich werde total verstört.
Auch historisch.
Ich werde wahrscheinlich total verstört. Ich meine, eben, ist ja auch was Gutes.
Ja.
Also ich finde nichts Schlimmeres, als wenn man einen Film schaut oder ein Buch liest, das einfach nichts mit einem macht. Also verstört ist eh gut, aber man muss einfach, glaube ich, auch sich dem aussetzen wollen.
Das stimmt, ja.
Und ich will mit dem Teufelsbad irgendwie aussetzen, irgendwann. Aber was haben wir denn so angeschaut? Das ist so eine klassische Frage, wo sobald ich zur Türe raus bin, fallen mir ganz viele ein. Vielleicht Pause und ich komme am Schluss nochmal drauf zurück.
Ja, welches Buch kannst du uns heute empfehlen?
Welches? Also, ich meine,
abgesehen von deinen eigenen.
Mein Lieblingsbuch aller Zeiten ist nach wie vor Stolz und Vorteil von Jane Austen. Aber ich kann auch empfehlen, wenn man Krimis mag, James Castrell, Fünf Winter. Mhm. Ich hoffe, man spricht ihn so aus. Was habe ich noch gelesen, was super gut war? God of the Woods hat mir sehr gut gefallen. Das sollte jetzt dann auch auf Deutsch, glaube ich, bald kommen. Mhm. Was hat man sonst?
Das heißt, du bist auch viel Leserin geblieben.
Also ich habe in letzter Zeit wirklich, wirklich gute Bücher gelesen. Ich probiere gerade von meinem geistigen Auge alles abzufahren, was auf meinem Nachttischkästchen liegt.
Das ist ja auch gemein, wenn man da so spontan gefragt wird.
Aber im Fünf Winter kann ich empfehlen.
Super.
Ja.
Was ist das schönste Lied der Welt?
Das schönste Lied der Welt? Ich bin da tatsächlich für Klassik zu haben und vor kurzem, weil ich es in echt gehört habe, Die neue Welt von Dvorak.
Und was soll von dir und von deiner Kunst einmal bleiben?
Ich habe gar nicht so das Bedürfnis, irgendwas groß zu hinterlassen. Ich freue mich, wenn Leute sich einfach gut unterhalten fühlen weiterhin und vielleicht eben durch die Darstellung von sozialen und politischen Zusammenhängen einfach so auch darüber nachdenken, wie das so ist, so in der Welt.
Jetzt gehe ich nochmal zurück zu der Filmfrage.
Ja.
Oder waren wir bei den Büchern? Nein, bei der Filmfrage.
Beim Film. Ich habe so einen indischen Krimi angeschaut auf Netflix.
Ja.
Relativ neu.
Okay.
Der war sehr verstörend. Ich habe leider keine Ahnung. Ah, Sektor 36 hat der, glaube ich, geheißen.
Okay, sagt mir gar nichts, aber.
Der war doch recht verstörend.
Das werden wir sonst in den Shownotes noch verlinken. Und irgendwelche letzten Worte für heute?
Seid nett zueinander.
Das finde ich schön. Danke.
Gerne.
Das war die Autorin Alex Bär. Ihr aktuelles Buch heißt Die Weiße Stunde. Mein Name ist Philipp Dulle und Was soll das alles? Ist mein Podcast. Wenn ihr Anregungen oder Interviewwünsche habt, schreibt mir doch eine E-Mail. Die Adresse findet ihr in den Shownotes. Wenn euch der Podcast gefällt, hinterlasst doch eine Bewertung und folgt dem Kanal. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.